Guten Abend. Was ich sagen wollte, ehe ihr es vergesst. Der Herr ist auferstanden. Und jetzt sag's doch bitte mal so, dass es mich überzeugt, dass ihr das auch glaubt. Also nochmal, der Herr ist auferstanden. Amen. Jetzt gefällt's mir besser. Der Herr ist auferstanden. Und ich lese euch jetzt eine kleine Konsequenz dessen vor, die steht nämlich im 1. Thessalonicher Brief, im 3. Kapitel, die Verse 13 und 14. Stimmt gerade. Kapitel 4, Vers 13 und 14. Der Apostel Paulus sagt, das gilt auch euch, zuhören, wir wollen euch nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder und Schwestern, wie es mit denen aus eurer Gemeinde steht, die schon gestorben sind. Dann braucht ihr nicht traurig sein wie die übrigen Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus und mit ihm zusammen zum ewigen Leben führen. Amen. Liebe Freunde, in Rom gibt es die berühmten Katakomben. War da schon einer von euch einmal drin? Wenn ja, bitte Hände heben. Hui, die halbe Kirche. Die Katakomben sind so eine Art Höhlensystem, das die in der Antike in den Tuffstein gegraben haben. Und dort haben frühe Christen ihre Toten bestattet. Und diese Katakomben waren zeitweise auch so eine Art Zufluchtsort in den schlimmen Zeiten der Christenverfolgung. Und da steht auf vielen Grabtafeln ein kurzer Satz. Da steht, sie schläft. Oder er schläft in Jesus. Was für ein Wort, was für ein Gedanke. Was für ein unglaublicher Trost. Psst, sei leise. Sie schläft. Psst, weck sie nicht auf. Ich erinnere mich, als wir in Tansania lebten, waren wir ab und zu Gast bei einem Ehepaar, die hatten ein kleines Baby. Und nebendran war eine Autowerkstatt. Und die Frau, die war sehr besorgt um den Schlaf ihres Babys. Und darunter hatte der Automechaniker so manches zu leiden. Einmal sagte er zu mir, weißt du, manchmal dürfen wir hier nicht einmal laut laufen, weil sie sonst aus dem Fenster schreit. Welch ein Geschenk ist doch der Schlaf. Wer von euch hat einen gesunden Schlaf? Hände hoch. Ihr wisst gar nicht, wie wertvoll das ist. Hat ein Elektriker wieder mal zwei Pole falsch verbunden, also keiner aus Lauben. Plötzlich kam aus dem Schaltschrank ein Kugelblitz und es gab Kernschmelze im Stromkasten. Es war kurz vor Feierabend, er klebte einen großen Zettel hin. Nun, gute Nacht, ihr Sorgen. Leckt mich am Punkt, Punkt, Punkt. Bis morgen. Wohl dem, der schlafen kann. Kennt ihr übrigens den Weltmeister in Sachen Schlaf? Auch das gibt's. Wer? Der Bundes... Okay. Ich sag's nicht laut. Gell? Der Weltmeister in Sachen Schlaf. Nein. Der Weltmeister in Sachen Schlaf war Jesus. Der hat es fertiggebracht, was ihm bisher keiner nachgemacht hat. Der war mit seinen Jüngern in einem Boot und plötzlich kam der Sturm, wisst ihr ja vielleicht. Und dann begannen die Wellen, dieses Boot zu füllen. Und das war noch ein gutes altes Boot, ohne Styropor-Einsätze. Das war so ein Boot, wo du entweder gefahren oder gesunken bist damit. Und dann schlagen also die Wellen in das Boot und Petrus kriegt die totale Panik. Die schreien vor Angst. Und wie sie schreien, heißt es wirklich in der Bibel, gingen sie hin und weckten Jesus. Der war vermutlich schon zur Hälfte im Wasser gelegen und hat immer noch geschlafen. Wohl dem, der schlafen kann. Es ist eine feine Sache. Du überlässt dich für ein paar Stunden dem Sandmännchen und am Morgen wachst du erfrischt auf. Wisst ihr eigentlich, warum ich überhaupt keine Angst vor dem Einschlafen habe? Warum ich abends nicht hin und her renne? Wisst ihr warum? Weil ich weiß, am anderen Morgen wache ich wieder auf. Das hat bisher immer funktioniert. Nun, eines Tages wird es nicht mehr funktionieren. Da wird mich das Sandmännchen nicht mehr wachkriegen. Und dann werden sie für mich so eine große Fichtenholzkiste bereitstellen, XXL-Version. Und dann, oder ja, begraben kann man mich nicht. Ich muss zum Sondermüll, ich habe den ganzen Mund voller Quecksilber hier drin. Und dann, eines Tages werde ich also entschlafen. Aber halt, darf man vom Tod reden, als wäre es nur ein Schlaf? Nun, in mancher Hinsicht schon. Wenn ihr euch mal so einen Sarg anschaut, da legen sie ein weiches Kissen rein, als würde der Tote das noch spüren. Eigenartig, hä? Wir betten ihn zur Ruhe. Und wenn ihr auf dem Friedhof Schindluder treibt, kommt ihr vors Gericht wegen Störung der Totenruhe. Die bei Jesus, die haben sogar einen riesen Rollstein vor das Grabesloch gemacht, damit niemand seine Ruhe stört. Oder vielleicht auch, damit er endlich Ruhe gibt. Im Grab ist tatsächlich Ruhe. Martin Luther dreht sich nicht im Grab rum, wenn er sieht oder hört, was seine Kirche so tut. Und Mutter Teresa schläft ruhig, auch wenn es in Indien drunter und drüber geht. Der Tod hat eine gewisse Verwandtschaft mit dem Schlaf. Aber wie weit geht die Verwandtschaft? Kann ich wirklich gelassen auf meinen Tod zuleben? Und wissen, dass ich eines Tages wieder aufstehen werde. Und wenn es diese Auferstehung gibt, was muss ich tun, dass ich am richtigen Ort aufwache? Das sind so Fragen, gell? An einem schönen Frühlingsabend, in einem tollen Chorkonzert. Damit eins klar ist: Ich habe mein Leben und mein Glauben daran ausgerichtet, dass mein Tod eines Tages tatsächlich ein Schlaf sein wird. Ich habe eine ganz tiefe Gewissheit, dass mein Erlöser lebt und mich nicht im Staub des Universums zurücklassen wird. Das wird manche von euch überraschen. Kann man in Glaubensdingen eigentlich wirklich Gewissheit haben? Glauben heißt ja bekanntlich nichts wissen. Soll es da eine Gewissheit geben? Vielleicht überrascht es euch, dass ich Gewissheit habe. Aber jetzt drehen wir den Spieß mal um. Was mich überrascht an euch ist, dass es so viele gibt, die, wo es gar nicht wirklich wissen wendet, die ganz gut ohne Gewissheit dahin leben. Das, muss ich ehrlich sagen, überrascht mich. Manche haben regelrecht Angst vor Gewissheit. Wisst ihr warum? Weil sie dann ihr Leben ändern müssten. Und darum wollen es viele gar nicht so genau wissen, weil es Konsequenzen hätte für mein Leben hier und meine Zukunft dort. An alle, die es gern nebulös haben in Sachen Glauben: Ihr seid auf irgendeinem Dampfer, aber nicht auf dem richtigen. Der Apostel Paulus sagt hier: Ich will euch nicht im Unklaren lassen. Oder ich will euch nicht im Ungewissen lassen über die, die schon entschlafen sind. Und dem schließe ich mich an. Ich will euch etwas zeigen. Ihr, hier vom Chor, von den Leuten da. Ich will euch etwas zeigen, womit ihr leben und womit ihr wirklich sterben könnt. Denn nur das, was mir im Sterben Halt gibt, gibt auch einem Leben einen Sinn. Einer meiner größten Vorbilder, der wurde mit 16 aus der Schule geworfen, weil der Lehrer gesagt hat, das ist ein hoffnungsloser Fall. Aus dem wurde ein gewisser Dwight L. Moody, der in seinem Leben hunderttausende Menschen zum Glauben an Jesus führen konnte. Der konnte die Menschen so fesseln. Und als der starb, im Schlaganfall, glaube ich, ging der Todeskampf ein paar Tage lang. Und am Schluss sagt er folgende Worte: Der Himmel öffnet sich, Gott ruft mich, die Welt zieht sich zurück, ruft mich nicht zurück. Heaven is opening, God is calling, earth is receding, don't call me back. Das waren seine letzten Worte. Wow. Sämtliche Verfasser des Neuen Testamentes: Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, der Hebräerbriefschreiber, Jakobus, die sind alle durchdrungen von einer Gewissheit. Das ist wie Baustahl in einer Brücke, die eine Brücke zusammenhält. Jesus lebt. Es gibt eine sichere Brücke ins Jenseits. Er ist auferstanden. Und wie sich diese Sprache der Gewissheit anhört, ich will euch ein Beispiel geben, so ein kleines Leckerle. Als der Apostel Johannes seinen ersten Brief schreibt, da fängt er nicht an und erzählt von Tante Else und Onkel Eberhard und seiner Katze, sondern er sagt: Was wir gesehen haben mit unseren Augen, was unsere Hände, was wir gehört haben, was unsere Hände betastet haben, das bezeugen wir. Wisst ihr, für die damalige Welt gab es nicht mehr als Sehen, Hören und Betasten. Das war die absolute Gewissheit. Das Leben ist erschienen. Da war kein Raum mehr für ein Vielleicht. Man weiß ja nichts gewiss. Es könnte ja sein. Von wegen. Wir wissen. Wo sind die Gewissheitssucher unter euch? Studiert dieses Buch. Studiert's. Lernt's. Lest's. Lutscht's. Esst's. Es wird euch in euch den gleichen Abdruck hinterlassen wie in mir. Diese Leute erzählen keine Märchen. Das sind Augenzeugen. Menschen, die das Blut aus den Händen haben herauslaufen sehen. Und 3 Tage später haben sie ihre Hände in die gleichen Hände gelegt. Sie haben es betastet. Menschen, die verhuschte Feiglinge waren und später vor Henkern bezeugten, dass Jesus lebt. Wollt ihr Gewissheit? Studiert dieses Buch. Fragt Menschen, die Jesus kennen. Für mich war der Wendepunkt in meinem Leben, dass ich eine junge Frau kennengelernt habe, meine Frau jetzt, die durchdrungen war von dieser Gewissheit. Ich kannte nur das vielleicht, möglicherweise. Aber hier war ein Mensch, der das wirklich glaubt. Solche Leute müsst ihr suchen. Schickt Kontaktanfragen an Gott. Aber lasst nicht gleich nach, wenn die Antwort auf sich warten lässt. Ich habe es 100-mal gesagt und ich sage es heute wieder. Mein Gott will wissen, ob du es wirklich wissen willst. Der hat überhaupt kein Interesse an einer Sofa-Religion. Für Leute, die den Glauben bloß als ein Trostpflaster brauchen für ganz schwache Stunden. Christentum ist nicht dafür gemacht. Christentum ist kein Trostpflaster. Dafür ist es viel zu hart. Jetzt pass auf, Freunde. Es gibt Gewissheit für die, die es wollen. Mein Herr lebt. Und ich habe diese Gewissheit schon bis an die Grenze des Todes erlebt. Es geht. Ich habe aber neben der guten noch eine schlechte Nachricht. Gewissheit gibt es nur für die, die zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Ihr kennt vielleicht die Geschichte noch aus dem Kindergottesdienst von Noah und seiner Arche, gell? Wisst ihr doch, oder? Da gab es nur noch zwei Sorten Menschen. Da gab es nicht mehr Mann und Frau oder schön und hässlich oder reich und arm oder dumm und klug, sondern da gab es nur zwei Sorten Menschen. Die drinnen und die draußen. Die drinnen haben überlebt, die draußen nicht. Und das ist ein verblüffendes Bild für das, worum es hier geht. Das ist der harte Teil der Botschaft. All die wunderbaren Aussagen in der Bibel, vom Himmel, von goldenen Straßen, von einem Fluss, der Leben bringt, von Gott, der mitten unter seinem Volk lebt und wandelt, der selber das Licht sein wird, der alle Tränen abwischt, wo es kein Geschrei mehr gibt, kein Leid, kein Schmerz. All diese himmlischen, wunderbaren Aussagen, die gelten ausschließlich für eine Sorte Mensch. Das sind die in Christus. Das Christentum kennt keine Schwamm drüber Auferstehung. Das kennt es nicht. Wenn wir glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, so wird Gott auch die mit Christus, die in Christus sind, mit ihm einherführen. Diese Hoffnung, die der Paulus hat, bezieht sich auf die, die in Christus sind, die Gläubigen. An vielen, vielen Stellen redet die Bibel genau von diesen Leuten. Der Apostel Paulus bringt die Existenz dieser Leute mal auf den Punkt. Er sagt, weißt du, Christus ist mein Leben. Und deshalb ist Sterben für mich Gewinn. Diese Sorte Mensch. Christen leben in Christus, sie sterben in Christus, sie schlafen in Christus und sie werden in Christus, mit Christus wiederkehren. Was ist das Besondere an diesen Leuten? Nun, die sind nicht besser wie die Welt. Die sind nicht schöner wie die Welt, die sind nicht schlimmer wie die Welt, aber die haben eine besondere Verbindung. Und das ist die zwischen ihnen und ihrem Herrn. Und diese Verbindung ist stärker als der Tod. Es gibt nur eine Sache, die stärker ist wie der Tod. Und das ist die Liebe. Und die verbindet den Herrn an seine Leute. Und sie antworten mit ihrem Glauben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bei der Lesung vorher, die Karin vorgelesen hat. Da rennen also am Morgen früh die Frauen an das Grab und sind völlig erschreckt, weil da ein Engel auf dem Grabstein sitzt. Die Wächter liegen ohnmächtig am Boden. Und dann sagt der Engel zu ihnen: Hey, ihr Frauen, jetzt wird es aber Zeit. Schnell, schnell lauft ihr und sagt zu den Jüngern: Jesus ist auferstanden und er geht vor euch nach Galiläa hin. Dort werdet ihr ihn treffen. Ganz klare Ansage. Und das macht schnell. Die Frauen lassen sich das nicht zweimal sagen, rennen davon und schon wenige Minuten später begegnen sie plötzlich Jesus. Ich kann mir vorstellen, dass der Engel bei der englischen Gewerkschaft Einspruch erhoben hat: Ihr müsst es euch mal geben. Das schickt Gott einen Engel los und sagt: In Galiläa werdet ihr ihn treffen, das sind 250 Kilometer. Jetzt kommt der Herr selber und unterläuft die Botschaft seines Engels. Wozu brauche ich dann noch einen Engel? Ich habe mich schon oft gefragt, was soll dieses verrückte Detail? Aber ich glaube, es gibt eine Antwort. Und ich glaube, ihr wisst sie. Der Herr selbst, Jesus, hat es nicht mehr ausgehalten. Er musste zu seinen Jüngerinnen. Er musste sich ihnen zeigen. Er musste ihnen sagen: Freunde, ich bin nicht mehr tot, ich lebe. Er wollte ihnen selbst die Tränen abwischen. Warum? Weil er sie so liebt. Und deshalb hat er die ganzen Pläne über den Haufen geworfen. Und das hat er zeitlebens gemacht. Er hat seine Pläne immer durchkreuzen lassen, wenn da jemand war, der ihn gebraucht hat. Und das wird er bis in alle Ewigkeit machen, weil er sie so liebt. Liebe Freunde, und deshalb muss der große Killer namens Tod eines Tages die Schlüssel rausrücken. Er wird den Sarg höchstpersönlich aufschrauben müssen. Er wird die Toten in Christus einem nach dem anderen ziehen lassen. Kein Gift, kein Meer. Nichts wird sie mehr halten. Es gibt Gewissheit. Es gibt Gewissheit. Und deshalb bezeuge ich, Stefan Scheuerl, heute: Ich habe keine Ahnung, ob wir uns nächstes Jahr hier nochmal so treffen werden. Aber ich habe keine Angst. Schreibt auf meinen Grabstein eines Tages: Er schläft. Denn mein Herr ist auferstanden. Und er wird auch mich auferwecken. Kennt ihr das alte Lied? Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Jesus lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken, wenn der letzte Tag anbricht. Dies ist meine Zuversicht. Amen.